Clubcast, der Podcast des Deutschen Marketingverbandes. Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Hier dreht sich alles um Management-Know-how für die Praxis. Mit dem ISM-Fernstudium, den berufsbegleitenden Studiengängen und den Hochschulzertifikaten hat die ISM ein breites Angebot für alle, die bereits im Job sind und mehr wissen wollen. Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de.
Herzlich willkommen zum Clubcast, diesmal aus Stuttgart. Mein Name ist Anja Kalischke und unser heutiger Clubcast Gast ist Max Kuhlmann. Hallo Max, hallo.
Guten Morgen, hallo
Guten Morgen.
Anja,
hallo.
Schön dich zu hören.
Ja, ebenso. Ums Hören geht's jetzt auch gleich, um das, was Sound mit uns macht, nämlich in unserem Gespräch wird es um Stille als Luxus gehen. Was sich dahinter verbirgt, darüber spreche ich mit dir, Max, Inhaber von Stille als Luxus, Büro für Sound, Design und Raum erleben. So ganz kurz nur zwei Sätze zu dir. Ich hoffe, du kannst jetzt gleich ein bisschen mehr uns erzählen, gibst ein bisschen mehr Preis. Max ist Diplom-Ingenieur für Architektur und hat Sound Studies und akustische Kommunikation an der Uni der Künste in Berlin studiert und er liefert Sounddesign mit Raumkompetenz und zwar für alle jene Museen, Marken und Games, die spannende Geschichten erzählen. So kann man das bei dir nachlesen und das macht natürlich neugierig, weil ich habe spontan gedacht, okay, jetzt mit Sound Storytelling, also mit Soundgeschichten erzählen und dann Stille als Luxus. Okay, das darfst du jetzt gerne mal erklären. Was steckt da eigentlich dahinter?
Ja, also da steckt eigentlich die Erfahrung dahinter, dass man, wenn man sich so auf den Hörsinn konzentrieren mag und dann auch eintauchen kann und vielleicht sogar die Augen schließt, dass wirklich das absolut Schönste dann eigentlich ist, wenn es mal kurz still ist.
Mhm.
Ja, also die Situation, man sitzt vielleicht irgendwo im Grün und man hört die Vögelchen und man hört einen Bach rauschen, man sitzt und entspannt sich, aber plötzlich geht die Klimaanlage zwei Häuser weiter, unten im Garten aus und es ist noch stiller. Und diese Stille meine ich, das ist vielleicht gar nicht die absolute Stille, sondern das ist halt die Stille, die sich ganz subjektiv für einen selber ergibt, die unheimlich wertvoll ist und das ist vielleicht doch für jeden Menschen anders, wann dieser Luxus oder diese Schönheit beginnt. Aber eben weil diese Stille, in der man sich so wohlfühlt, so rar ist, ist sie eigentlich ja eben der Luxus, das Erstrebenswerte. Und ja, monetär gesprochen ist es auch das Teuerste, was man haben kann. Ne? Also ein Funkspot in Stille ohne Message ist das Teuerste, was man sich leisten und wünschen kann. Ein Gespräch mit Stille ist das Teuerste, was man sich leisten kann, weil man davon ausgeht, so der oder die gegenüber kann diese Stille teilen und ist bei einem.
Mhm. Und ja gut, Stille muss man ja auch aushalten können.
Exakt.
Das ist ja auch nicht so einfach.
Das ist gar nicht einfach. Also ich meine, selbst wenn ich jetzt schweigen würde am Anfang unseres Gespräches, dann wäre das erstmal so, okay, es passt halt überhaupt nicht in diesen Gesprächsrhythmus, in den Kennenlernrhythmus hinein und es wäre jetzt auf jeden Fall erstmal ein Statement. Ne? Und dann, wenn man so ein Statement oder eben diese Funktionalität der Stille halt gut nutzen kann oder genießen kann, dann ist es wirklich, ja, das sehr Erstrebenswerte. Und ich bin eigentlich auf diesen Namen gekommen, vor ungefähr 4 Jahren, da sollte ich einen Vortrag über Workspace-Akustik halten und ich habe gemerkt, dass irgendwie alle mich immer als Sounddesigner, ja, als jemand, der halt eigentlich Klänge gestaltet und nicht Stille gestaltet, normalerweise, mich immer fragen, so wie kriegt man denn einen Raum eigentlich leise? Ja, wie kriegt man, gibt's einen Schallstaubsauger und so? Und da habe ich gemerkt, so, das ist der heilige Gral, der Schallstaubsauger eigentlich für alle. Und weil das halt so ein Gral ist, ist das halt auch der Luxus. Und der Name ist halt auch einfach catchy, ja, weil alle Designer und Designerinnen und Agenturen und Büros, die sich halt mit Klang beschäftigen, halt immer sehr ja schöne lautmalerische Namen haben. Und ich dachte mir, okay, mir fällt da jetzt gar nichts ein, so ich muss einfach diese Stille da hinstellen, ja, als Statement. Und es war halt auch aus der Vergangenheit so, dass ich immer gesagt habe bei Vorträgen, dass, ja klar, ich designe Sounds, aber wenn es drauf ankommt, dann ist die Stille halt das, was man eigentlich am besten platzieren kann. Egal wo. Das funktioniert immer irgendwie.
Aber du füllst ja die Stille.
Ja, das ist halt, das ist so ein ganz alter Konflikt, ne? Also, dass ich sage, so, die Stille ist für mich das Erstrebenswerte und auf der anderen Seite gestalte ich dann Klänge. Aber es ist, wenn man mit der Musik beginnt, gibt es halt keine Musik ohne Stille und es gibt keine Stille ohne Musik. So, das bedingt sich halt mal gegenseitig oder es gibt keine Pause ohne Note oder umgekehrt. Und es ist halt immer ein Wechselspiel. Und dieses Spannungsfeld, ja, will ich in diesem Namen darstellen. Das ist verkopft, auf jeden Fall. Wenn ich das erkläre, dann muss man, okay, alles klar, stimmt, eigentlich hat recht so. Eigentlich hat er recht. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach plain catchy. Und ich glaube, darum geht's ja auch ein bisschen. Weil hier geht's um Kommunikation und es geht auch darum, halt auch die Leute mit einem Namen für ein Büro halt irgendwie erstmal zu faszinieren. Und das zeigt, der Name, ja, weist auch vielleicht so ein bisschen auf den Ansatz unserer Projekte, dass das halt auf der einen Seite leicht zugänglich ist und narrativ ist, auf der anderen Seite aber auch einen Hintergrund hat, vielleicht einen viel tieferen Hintergrund und auch vielleicht auch sogar einen künstlerisch-experimentellen Ansatz.
Was mich dazu bringt, einfach mal nachzufragen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist. Also hast du früher, keine Ahnung, hast du als Kind, keine Ahnung, x Instrumente gespielt, schon immer Musik gemacht, dich mit Musik, mit Tönen, mit Sound, wie auch immer, irgendwie beschäftigt? Oder gab es so ein Schlüsselerlebnis? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass man auf die Idee kommt, das zu tun, was du tust?
Na, das begann eigentlich damit, dass ich schon immer in einer Band spielen wollte. Ja, da war ich noch klein und dann habe ich Akkordeon gespielt und es war nicht so das Bandinstrument. Dann habe ich Gitarre gespielt und dann habe ich irgendwann im Teenageralter eine Band gefunden und das war für mich ein erfüllter Lebenstraum. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Architektur zu studieren, weil es einfach ein cooles Studium war damals in Berlin an der TU. Aber habe da gar nicht so ernsthaft drüber nachgedacht, jetzt Architekt oder so zu werden. Für mich war immer die Musik im Vordergrund und das Studium hat mir eigentlich erlaubt, weiter mit meinen Freunden und Freundinnen Musik zu machen. Und irgendwann ging es halt darum, so, okay, es gibt halt einen Abschluss, so Diplom-Ingenieur, alles klar. Und dann hat sich dieses Studienfach an der UdK in Berlin manifestiert, Sound Studies. Und da ging es halt auch dann darum, okay, wie klingt eigentlich Architektur? Ja, das ist eigentlich heutzutage in unserer bildgewaltigen Welt, auch was Architekturplanung betrifft, absolut aus dem Fokus geraten. Ja, dabei hat man ja schon mal gesagt, dass Architektur quasi gefrorene Musik sei und diese Tradition hat sich dann irgendwann in diesem Studium auch wiedergespiegelt. Da ging es halt wirklich vom ganz einfachen technischen Sounddesign und Technik einfach das, was man gemeinhin unter Soundtechnik versteht, bis hin eben zu solchen sehr theoretischen Diskussionen. Was ist Klang eigentlich? Wie findet Klang in unserer Welt statt? Wie beeinflusst es unser Miteinander? Wie beeinflusst es die Städte, die Räume, die Häuser, in denen wir leben? Und da, als ich da vor 15, 16 Jahren anfing, stand das noch ziemlich am Anfang wieder, dass man sozusagen rausgefunden hat, so, da ist so viel Gestaltungspotenzial und es sind so viele Orte, die halt eigentlich nicht mehr gut klingen, weil sie entweder nur gesehen werden oder weil sie so funktional eingerichtet sind, dass sie halt irgendwie alle Sinne irgendwie bedienen, außer das Hören. Ja? Also schlecht klingende Klassenräume, hallig oder zu hallig klingende Foyers und so weiter. Genau. Und eben auch Städte, ne? Also mit Verbrennungsmotoren und hohen reflektierenden Fassaden. Und da begann das, dass mich das einfach interessierte, dass ich dachte, okay, mit der Architektur, ich komme da weiter. Das ist nicht nur Sounddesign für die Kopfhörer und fürs Gaming und irgendwie für Hörspiele, sondern es ist tatsächlich, es bestimmt unsere physische Welt so immens. Und das hat mich dann irgendwie mitgenommen. Ja. Den ganzen Weg bis hier, über, dass ich mir über Raumakustik Gedanken gemacht habe, noch im Studium und da so einen mobilen Konzertsaal entwickelt habe. Nach dem Studium habe ich dann mit einem Kommilitonen ein Büro gegründet, Hands on Sound, wo es wirklich um die physische Interaktion, Echtzeitinteraktion mit Klängen im Raum ging. Und das hat mich sehr geprägt. Und dann habe ich dann vor 4, 5 Jahren Stelle als Luxus quasi gegründet, um dem dann noch einen professionelleren Background zu geben.
Okay, wie muss man sich, also das gerade, du hast gerade zwei Beispiele angeführt, dieses mobile Konzert, mobile Konzertraum und diese Möglichkeit des Interagierens in einem Raum mit Sound. Kannst du das noch ein kleines bisschen, weil es hat mich jetzt echt neugierig gemacht, wie muss man sich das vorstellen? Ist es dann irgendwie, keine Ahnung, ein Raum auf einem Laster, der irgendwo rumfährt oder was habt ihr da gemacht zu dem ersten?
Genau, also das war damals ein Wettbewerb, da ging es um einen neuen Konzertraum für neue Musik. Ja, neue Musik, ein schwer zu fassender Begriff, das ist erstmal vieles. Ich habe gemerkt, dass, wie gesagt, die Raumakustik, also die passive Raumakustik, mich sehr interessiert hat. Also sozusagen aktive Beschallung, wäre jetzt einen Lautsprecher hinstellen und darüber Sounddesign machen mit Instrumenten oder mit dem Computer, ja, und Geräusche einspielen. Und das Passive ist dann quasi erstmal das Arbeiten ohne Lautsprecher, sondern eigentlich nur in einen Raum gehen oder an einen Ort und dort hören, was passiert und sich zu überlegen, wie kann man jetzt in diesem Fall sozusagen eine Konzertsituation akustisch optimieren. Ja? Und normalerweise haben Konzertsäle ja eine bestehen aus Primär- und Sekundärstruktur, sozusagen aus einem Bauwerk und einem Einbau, der dann so optimiert ist, dass die MusikerInnen sich halt gut hören und auch das Publikum auch gut hört. Und bei so einem mobilen Konzertsaal ist das gar nicht möglich. Da geht es eigentlich immer darum, sozusagen das Hörerlebnis ganz direkt, die Hörhaltung ganz direkt zu beeinflussen. Da gehört dann eben nicht ein großer Konzertbau dazu, sondern eigentlich auch erstmal, okay, was nimmt man eigentlich bei so einem Konzert von neuer Musik wahr? Worum geht's da eigentlich? Ja? Geht's um den perfekten Klang oder geht's vielleicht auch um das Miteinander oder was ich gerade meinte, Hörhaltung so? Ja. Soll man dabei laufen, sitzen? Soll man sich gemütlich machen? Ist es eine Herausforderung? Neue Musik ist oft eine Herausforderung. Und da habe ich mir damals gedacht, das war mein Diplomthema, wie kann man denn so eine Hörsituation so gestalten, dass sie ganzheitlich den Menschen erfasst, mit einbezieht und in diese Musik auch eintauchen lässt. So. Und da war natürlich der Gedanke, dass es nicht nur die Ohren, sondern auch die Augen sind, die hören. Denn wenn ich erstmal die Augen auch so beruhige, dass sich halt die Ohren öffnen können, man die Ohren spitzen kann, dann ist schon mal die halbe Miete, ja, sozusagen bezahlt. Weil ich habe damals versucht, mit dieser Konstruktion, das waren ganz viele Platten, die sich an so gewölbten, fast wie Zeltstangen befunden haben, den Blick so ein bisschen zu versperren auf die Umwelt, in der sich dann dieser mobile Konzertsaal befinden würde. Und diese Platten waren Reflektor- und Absorberplatten. Das heißt, sie haben das Schallfeld, also sozusagen den Sound um das Orchester oder die MusikerInnen so gestaltet, dass man da tatsächlich, ohne viel zu sehen, mit den Hören, mit den Ohren gut eintauchen konnte und tatsächlich sich einen Platz suchen konnte, der jeder Person am besten irgendwie zugesagt hat. Ja? Und jeder konnte sich in diesem Raum zwischen diesen ganzen Reflektor- und Absorberplatten einen Ort aussuchen, an dem es für ihn oder sie am besten klingt, oder man konnte sich da drin auch bewegen. Und der Trick bestand eigentlich darin, dieses Wechselspiel zwischen Sehen und Hören halt, ja, räumlich zu manifestieren, architektonisch zu fassen. Das ist dann halt zu so einem großen Objekt geworden, durch das man laufen konnte und dann quasi dieser Raum begrenzt wurde, eben durch diese Platten optisch gefasst und akustisch halt erweitert wurde. Genau, das habe ich dann auch simuliert und das konnte man sich dann anhören. Genau, und von da ging es dann halt los, die Beschäftigung eben mit der Musik und der Raumakustik, der passiven erstmal.
Ja, das ist jetzt eigentlich für mich jetzt so ein bisschen so ein direkter Weg eigentlich zu dem, was du jetzt machst, weil wenn man jetzt mal sieht, also du arbeitest ja mit Museen, mit Marken, verschiedenste Art zusammen. Also das ist im ersten Moment gefühlt ein ziemlicher Spagat, weil du arbeitest für die Automobilindustrie, das ist große Autokunden, aber auch Museen, die eigentlich, also jetzt auch vom Budget her nicht so üppig wahrscheinlich ausgestattet sind, wie jetzt ein großer Automobilhersteller. Und auch die Anforderungen sind ja total unterschiedlich. Wie kommst du mit so einem Spagat eigentlich zurecht?
kleiner rangehen, mit mehr Ideen, vielleicht auch improvisierter. Das finde ich halt auch super, weil Klang lässt halt auch so viel Raum für Improvisation und auch für gestalterische und technische Improvisation zu. Ich glaube, dass wenn man einen Raum gefunden hat und dort einen einzigen Lautsprecher anbringt, ja, oder vielleicht sogar nur ein Telefon in den Lautmodus stellt und über das Telefon halt eine Geschichte erzählt und die Geschichte ist gut, die ist immersiv, dann reicht es, ja, da brauche ich nicht 2 Lautsprecher oder 20, sondern dann funktioniert das halt, weil eben, wenn man sich darauf einlässt, dann ist man in dieser Geschichte drin, ja, so wie ich jetzt auch hier im Besprechungsraum sitze, die Augen zumache und echt ganz bei mir bin erstmal, ich erzähle ja von mir, aber auch bei dir, um dir das halt sozusagen mitzugeben, ja. Mhm. Und das ist immersiv. Also ich bin jetzt absolut immersed in das, was wir gerade tun, zu sprechen. Ja. Und das beweist mir halt, das ist alles möglich. Man kann jede Geschichte mit jeder Technik erzählen. Und wenn das matcht, wenn das zusammenpasst so und die anderen fasziniert das auch und sehen auch vielleicht auch ein Stück von dem Prozess oder hören das, dann ist das super. Ja. Das vereinfacht ja auch viele Dinge, wenn man nur einen Lautsprecher hat. Ja. Man kann sich dann... Das ist einfach faszinierend. Mhm. Nicht, dass ich das immer machen möchte, aber das ist sozusagen das die andere Seite des ganzen Spektrums.
Mhm. Also wir haben gerade eben gesagt, das ist, ja klar, es ist halt ein Riesenspagat, sowieso schon mal, ne? Also von den Möglichkeiten, die dir gegeben werden. Aber es gibt dann ja eben auch eben diese Gemeinsamkeit, die du eben ja schon geschildert hast. Also es geht ja immer um das Eintauchen, etwas wirklich erlebbar machen, oder?
Genau.
Egal, ob das jetzt ein Auto ist oder eine Ausstellung. Sag ich jetzt mal.
Ja. Das ist doch. Ja. Also das ist sozusagen auch das Grundprinzip der Gestaltung, dass in dem Moment, wo man halt sich als Gestalter oder Gestalterin in so eine Position bringt, dass man eine Botschaft hat, die man vermitteln will oder die ich vermitteln will, dann nehme ich das ganz ernst. Dann ist das mein Auftrag. Ja. Und dann ist das für die Zeit, in der ich halt so ein Projekt bearbeite oder mit anderen bearbeite, das der Ankerpunkt und maßgebend für alles, was dann stattfindet. Ja? Und dann kann man sich halt auch überlegen, okay, welche Technik zieht man hinzu? Aber eigentlich ist am Anfang erstmal diese Faszination. Da ist eine Institution, eine Firma, jemand, der oder die was sagen möchte, wie transportiert man das auf ästhetische Weise, auf eine Weise, die sich halt nicht sofort im nächsten Film oder im nächsten audiovisuellen Medium sofort niederschlägt, sondern wie kann man eine Geschichte auch neu erzählen oder anders. Das ist auch ein Anspruch an mich selber, dass ich halt ungern kopiere und auch mich selber kopiere, sondern auch immer versuche voranzugehen, ja. Und das ist unheimlich, das setzt dann unter Druck, aber das ist halt auch so wahnsinnig inspirierend. Und dafür lebe ich so. Das ist eigentlich, das ist wie halt Musik in einer Band machen, ja, weil man ja auch dann auf der Bühne steht und ganz unmittelbar mit dem, was man da tut, verbunden ist und unmittelbar feststellt und hört, was da passiert. Also weil man halt auch so eintaucht. Und deshalb nehme ich halt diese Projekte auch so ernst, auf eine positive Art und Weise, die ich da mache, ja. Das ist dann wirklich, das ist ganz, ganz, da gebe ich alles rein.
Mit welchen Vorstellungen kommen denn dann die Kunden zu dir? Also sind die schon, also engen die dich praktisch ein, weil sie schon sehr konkret sind? Oder ist es in aller Regel so, dass du relativ viel Freiheit hast? Also das ist eher so, ich will jetzt nicht vage, ist jetzt das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine.
Also ich finde das, ja, es ist beides toll. Also es ist beides natürlich, es ist schön, einfach nach Lust und Laune loszulegen. Allerdings bin ich da, wäre ich dann ja Künstler, ja. Und das ist halt, das ist auch schön und das mache ich auch manchmal künstlerisch unterwegs, sind, aber eigentlich bin ich ja Gestalter. Das heißt, ich habe irgendeine Vorgabe. Und meistens ist es dann am spannendsten, wenn da halt auch Reibung entsteht. Das heißt, wenn man halt Vorgaben hat, ja, und dann eben auch Belange von Seiten der Auftraggeber und Auftraggeberinnen, dass die dann sagen, okay, wir haben diese Botschaft, wir haben diesen Raum oder diese Räume, dieses Budget und wir wünschen uns Folgendes. Ja? Und in diesem Spannungsfeld als Gestalter zu arbeiten, reizt mich eigentlich am meisten, weil da ich finde es am spannendsten, sozusagen innerhalb eines Zielkorridors sich zu bewegen und eben doch Vorgaben zu haben, das spornt das Hirn und das Gehör und überhaupt diese Kreativität am meisten an. Also ich glaube, ich bin künstlerischer unterwegs, wenn ich eben Vorgaben habe, als wenn ich jetzt sozusagen komplett freie Bahn hätte. Ja? Weil da kann man alles machen und eben das ist dann vielleicht auch beliebig. Ja? Aber wenn ich das mache, dann mache ich halt einfach Musik. Sondern wenn es halt schon Vorgaben gibt, und dann geht's nicht um Musik machen, sondern um Klänge erzeugen, um akustische Situationen zu fassen, um akustische Situationen zu gestalten. Und eigentlich beginnt ja alles erstmal mit dem Hinhören. Ne? Also eben genau mit der Stille. Diesen Luxus, den man sich dann am Anfang so eines Projektes gönnt. Man hört erstmal zu, was sich die Auftraggeber und Auftraggeberinnen wünschen. Dann geht man in den Raum und hört zu, ja, hört, was man da eigentlich machen kann. Was gibt's an Klangmaterial jetzt bei irgendwelchen Ausstellern oder irgendwelchen Marken, die halt ihre Produkte kommunizieren wollen, hat man ja auch gestalterische Vorgaben, an denen man sich dann orientieren kann und darf. Das ist super spannend, weil man da natürlich sofort auch schon in eine Welt eintaucht, die es schon gibt und in der man sich selber erstmal zurechtfinden kann und dann quasi mit einem weiteren Ergebnis auf auditiver Ebene dann auftrumpfen kann und von da aus die Kunden dann mitnehmen kann und faszinieren kann und tatsächlich passend zum Gesamtbild einer Marke dann halt Klänge, Töne, Raumsituation liefert.
Siehst du dich da, also du hast es gerade eben schon kurz anklingen lassen, dann wärst du ja Künstler, ja, also wenn es so ganz, ganz frei ist. Siehst du dich denn mehr als Künstler oder als Dienstleister?
Also ganz klar Dienstleister, jetzt im Kontext von Stille als Luxus. So bin ich auch quasi ausgebildet. Ich bin als Architekt ausgebildet und ich bin eben kein Bildhauer, sondern in dieser Weise erstmal jemand, der halt eine Aufgabe erfüllt mit vorhandenem Budget und vorhandenem Material, bestmöglich zur Zufriedenheit aller in einem ganz bestimmten Zeitraum. Und das ist cool, ja? Also unter solchen strikten, ich sag's mal, Industrievorgaben etwas künstlerisch, gestalterisches zu produzieren. Also das, was dann kommt, kann ja künstlerisch sein, aber ich bin da selber dann kein Künstler in dem Sinne. Ja. Also ich kann diese Rolle übernehmen, aber in dem Moment, wo es eine Vorgabe gibt, fühle ich mich mehr als Dienstleister, ja, der dann halt sein Handwerk, also seine Kunst nutzt, um dann halt ein gewünschtes und vorher abgesprochenes Ergebnis zu erzielen.
Und wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt einfach mal an die Kunden denkst, die du jetzt schon hattest, gab es da irgendwie so eine Situation, wo du sagen würdest, okay, das war definitiv meine größte Herausforderung, so mal einfach so ein bisschen, dass man so ein bisschen in deine Arbeit mal so ein bisschen eintauchen kann, ja, wie muss man sich das so vorstellen und ja, hast du da mal ein Beispiel oder darfst du darüber reden?
Ich rede darüber einfach. Die größte Herausforderung oder die Situation, die mich am meisten verunsichert hat, war die, dass ich letztes Jahr ein großes Museumsprojekt hatte, und dort ging es eigentlich um die Schaffung einer Atmosphäre, in der man Kunst oder Artefakte, Museumsstücke ausstellt. Und da habe ich relativ präzise versucht, dort eigentlich gezeigte Filme zu vertonen. Und unter großem Aufwand bin ich dann nach Berlin gereist und habe dann da so einen Probeaufbau gemacht. Und da waren dann auch die Kuratoren und Kuratorinnen des Museums. Und ich spiele das vor und da gab es eben sehr, sehr große Augen, weil in so einem Spannungsfeld von so einem Museum und verschiedenen Kuratoren und Kuratorinnen gibt es da sehr viele Meinungen und auch Geschmäcker und Vorgaben und Hierarchien. Da war eigentlich klar, dass das, was ich bis dahin produziert und erdacht habe, zwar schön ist, aber sozusagen in dieses Spannungsfeld von diesen verschiedenen Menschen nicht passt. Ja? Im Vergleich zu einem, wenn ich jetzt zu einer Agentur, wenn ich einer Agentur entgegenarbeite oder zuarbeite, beispielsweise eben Automobil oder ja, Medizintechnik oder irgendein anderes Produkt, hat man sehr genaue Vorgaben und da geht es auch eigentlich darum, nicht zu viel nachzudenken, sondern eben ein Produkt halt positiv darzustellen.
Okay.
Im Museum war das halt so, man musste eben genau dieses Spannungsfeld zwischen Raubkunst, ja, also das sind da tatsächlich Artefakte, die einfach vor ein, zwei Jahrhunderten den Menschen gestohlen wurden, halt irgendwie zu verklanglichen, ja. Und wie macht man das? Also, und da gibt's halt so viele. Ja, das ist halt echt, ja, wie soll ich sagen, da kann man sich viele Dornen einlaufen. Und das ist auch okay so. Das ist auch Teil meines Jobs und auch Teil meiner Lebenserfahrung, dass halt nicht alle Projekte gleich angegangen werden können. Aber ich bin halt ein bisschen naiv reingegangen, habe dann bei der Präsentation sehr schnell gemerkt, okay, ich muss da nochmal einen Schritt zurück machen. Da steht jetzt auch sehr viel auf dem Spiel, nämlich mein oder unser Name, eben der auch in der Berliner Museumslandschaft. Und da muss ich mich wirklich nochmal hinsetzen und ganz stark überlegen, so wie kann man Kunstwerke, ja, die teilweise nicht auf legalem Wege erworben wurden, irgendwie eine klangliche Aura geben. Und da habe ich gedacht, okay, das geht eigentlich nur darüber, dass man das überhaupt nicht irgendwie in einen Kontext setzt, sondern einfach nur zeigt, was da, wie das hergestellt wurde. Ja? Also völlig Wurst jetzt, wie die nach Berlin kamen, sondern wie wurde jetzt so eine Statue beispielsweise bearbeitet, ja? Oder wie wurde ein großer Teppich gewebt, ja? Und diese Geräusche, die habe ich dann sozusagen als Basis, als Klanggrundlage genommen, dort eben Sounds für diese Ausstellung zu produzieren. Und das hat dann super geklappt. Damit waren dann alle einverstanden und ich konnte das auch jetzt für mich und für uns so vertreten, dass das halt einfach ja, diesen Prozess der Herstellung zeigt, ja, ganz frei von was damit dann passiert ist. Es hat wirklich sozusagen diese Objekte verklanglicht im Raum und das haben wir mit sehr vielen Mikrofonen gemacht und das hat super gut funktioniert. Also war sozusagen auch noch eine gestalterische Ebene dazugekommen, die ich gar nicht so erwartet hätte, jetzt auch bei Beginn des eigenen Projektes, sodass man halt überhaupt nicht erwartet, wo es dann hingeht. Und das sind dann eben teilweise diese Museumsprojekte, wo man dann eben wirklich nochmal auf eine andere Art der Reise geht. Ja.
Das heißt, also Ausstellungsstücke können schon jeweils einen ganz eigenen Sound haben.
Genau, also die können einen ganz eigenen Sound haben, weil es ganz individuelle Geschichten sind. Man kann aber auch natürlich alle Objekte in einen Guss packen, in einen klanglichen Guss. Ja, das ist natürlich auch ganz oft gewünscht und macht auch ganz viel Sinn. Ja? Also wenn ich das in einen Guss packe, dann tritt die Klangebene gar nicht so in den Vordergrund. Man will ja nicht immer den Klang als vordergründig und so immersiv haben, sondern oft reicht es ja auch einfach, überhaupt eine Aussage, eine akustische Aussage beispielsweise auf einer Messe oder einer Ausstellung zu treffen, wo eben ja, einfach Produkte gezeigt werden. Ja? Also dort eben die Wertigkeit und den ja auch den Hintergrund eines Designs halt auch klanglich wiederzugeben, ja? Also die Markenwerte einfach zu sonifizieren, ohne, ich benutze jetzt viele Worte, ja, aber eben Markenwerte ohne viele Worte schnell und treffsicher zu kommunizieren.
Das ist total spannend, ja. Aber ist natürlich auch, also du hast ja immer, also ich glaube, man spürt es ja auch, dass du ja immer so eine ganz besondere Herangehensweise hast. Also gerade auch, klar, natürlich auch mit Museen, aber auch eben auch mit Marken. Und ich habe so einen schönen Vortrag von dir gesehen, den du auf der IFA auf der letzten gehalten hast. Und da hattest du auch über einen Auftrag gesprochen, wo du, das hieß Inside a Piano. Und du hast aber auch Mikrofone in Instrumenten ist nicht neu, weil du hattest da auch ein Beispiel gebracht in einem, glaube ich, einem Cello oder Kontrabass war es, glaube ich. Was hat es denn damit auf sich? Weil das ist für mich tatsächlich schon eher was Künstlerisches, ne? Also so, das ist so, keine Ahnung. Also, erzähl gerne ein bisschen mehr darüber, weil ich fand das sehr interessant, also auf diese Idee zu kommen.
Ja. Also das ist so ein Moment, ich bin auch sehr stolz auf diese Idee, weil das letztendlich der Umgang, der musikalische Umgang mit dem Klang ist. Also man ist direkt dabei, eben Musik zu hören, die in einer Ausstellung dann auch gezeigt werden soll, aber diese Musik liegt halt nur als Stereo-Schallplatte vor. Und in dieser Ausstellung soll aber eben ein absolut immersives Klangerlebnis geschaffen werden über 16 Lautsprecher. Und wie nimmt man eben sozusagen eine alte Schallplattenaufnahme und spielt sie über so viele Lautsprecher ab? So, das kann man teilweise digital lösen. Man kann das auch lösen, indem man das Stück einfach mal einspielen lässt. Und der Gedanke war einfach so, wie kann man eine ältere Schallplattenaufnahme so aufbohren und so aufpusten, ja, dass man die in einen Raum einspielt und denkt, so, okay, man kann durchlaufen und man marschiert eigentlich da durchs Orchester durch. Ja. Und ich hatte gehört, und das wissen alle, die Musikinstrumente aufnehmen, dass jedes Musikinstrument halt ganz bestimmte Resonanzfrequenzen hat, außen und innen. Und in diesem Fall hatte ich ein Mikrofon, was wir einfach in das Cello hineingetaucht haben, und noch ein Mikrofon, was wir aufs Cello draufgelegt haben. Und das ist eigentlich ganz banal, was da passiert. Also ein Lautsprecher spielt eben diese klassische Musik auf das Cello, und das Cello antwortet einfach auf seine Weise, nämlich dort, wo in dieser Aufnahme halt die Frequenzen eines Cellos vorkommen, antwortet das Cello einfach genau mit seinen Frequenzen, und diese Frequenzen haben wir dann mit den Mikrofonen abgenommen und somit isolieren können. Ja, also das ist, als ob man irgendwie ja mit einer Lupe in ein großes Bild reingeht und dann eben, wenn da irgendwie die Farbe grün und blau ist, ganz viel grünes Licht drauf projiziert, und dann erscheint diese grüne Farbe heller. Ne? Und so haben wir eben diese besonderen Klänge oder diese besondere Frequenz, diese Resonanzfrequenz des Cellos abnehmen können und dann einer finalen Mischung quasi zuspielen können. Dann sind da zwei Lautsprecher, die eben nur diese Klänge dieses Cellos wiedergeben. Und in diesem gesamten Raum, in dem dann diese ganzen Instrumente spielen, hört man dann halt das Cello so antworten. Ja, also das, was diese beiden Mikrofone aufgenommen haben. Das ist eigentlich ganz simpel, aber es ist halt auch einfach schön. Ja? Es ist schön im Prozess, es ist schön, einen Lautsprecher zu nehmen, den auf ein Cello zu richten, dort zwei Mikrofone reinzustecken und zu merken, so, das funktioniert. Das ist so banal, aber es ist analog, man sieht es, man macht es direkt, und es ist nicht digital, es passiert nicht im Rechner. Und das macht eben auch ganz viele unserer Projekte aus, dass die halt einfach vielleicht auch auf so eine Art, mit so einer Art Hemdsärmeligkeit, ja, bei allem Anspruch und bei allen Gedanken dazu, dann doch so einfach einfach produziert werden. Ja. Genau, das ist einfach auch ein Ereignis, irgendwie in so einer Produktion einfach mal rauszugehen. Das war in Berlin am Wasser, an der Spree, haben wir teilweise die Aufnahmen gemacht. Ja. Einfach ein schöner Move, ja? ein Ereignis.
Ja, und ist sehr ungewöhnlich. Ich habe jetzt auch diese Bilder vor Augen. Das war auch eine Ausstellung, wo, ich weiß gar nicht, wie du auf diese Idee gekommen bist, aber das wirst du vielleicht hoffentlich gleich erzählen, wo jemand praktisch, also man hört es nur, wie jemand also praktisch zwischen Ausstellungsgegenständen tanzt, kann man das so sagen? Oder in dem Fall waren es Bildschirme, ne?
Genau.
Wie bist du auf diese Idee gekommen? Also ich finde, es hat immer sowas, das sind so ganz besondere Momente, deswegen picke ich die halt raus, ja, weil ich so gedacht habe, wie kommt man denn darauf, dass jemand dazwischen tanzt, zwischen diesen Bildschirmen?
Das ist genau das, was ich meine, vielleicht auch mit dieser Hemdsärmeligkeit, ja, also sozusagen den eigenen Anspruch dann auch so einfach runterzubrechen, also nicht den Anspruch runterzubrechen, sondern die Idee runterzubrechen, ganz konkret physisch und räumlich halt stattfinden zu lassen. Also Sounddesign ist ganz oft so, dass sich Menschen in ein Studio setzen, eine riesengroße Klangdatenbank auf einer Festplatte haben,
ja, genau,
und quasi in einem Programm, im Sequencer halt Sounddesign machen. Mhm. Und das hat seine Berechtigung, das ist völlig okay. Ich bewundere das, aber das bin nicht ich. Ja, das ist eben auch das Besondere an Stiller als Luxus. Ich komme aus der Architektur. Ich komme eigentlich nicht aus der Tontechnik, sondern ich komme eigentlich aus dem aus dem Studium, was sich halt immer mit dem Raum, mit dem physischen Raum beschäftigt, auch mit dem, was in dem Raum passiert, also an menschlichen Interaktionen, auch natürlich künstlerisch. Und mein Bestreben ist eigentlich immer sozusagen das, was ich hören will, ganz direkt und konkret zu denken. Und wenn ich dann denke, so zwischen diesen großen Screens braucht es Bewegung. Ja, dann kann man auf der einen Seite zur Festplatte gehen und aus der Library halt irgendwelche Swooshes und Moves und rausholen und es funktioniert, keine Frage. Ja, und da kann man auch schnell produzieren und wahrscheinlich auch viel günstiger. Und dann gibt's halt die Möglichkeit, das haben wir gemacht, wir sind auf die Probebühne der Münchner Kammerspiele gegangen, haben dort eben 5 Stereo-Mikrofone aufgebaut und haben dort Tänzer zwischen diesen Mikrofonen tanzen lassen, sich bewegen lassen. Und dann haben wir eben diese Klänge genommen und eben genau in dem Abstand, wie diese Mikrofone standen, in diesen Raum, in dem diese Screens standen, hineingespielt über die Lautsprecher. Und das klingt halt einfach super konkret. Ja, das ist halt, das ist dann schon, sagen wir mal, ein künstlerischer Ansatz, der aber eigentlich auch ein mehr oder weniger vorhersehbares oder vorherhörbares Ergebnis hatte. Ja, dass dort ganz konkret halt Menschen in einem Raum tanzen. Und ich finde, das hat eine unheimliche Schönheit. Und das mag ich halt. Ja, diesen Prozess, das auch immer so ein bisschen als Test zu sehen, wie weit kann man eigentlich gehen. Und man muss ja dabei auch sozusagen immer die Menschen überzeugen, mit denen man solche Projekte macht.
Denen sagt, ja, genau.
Also, wir reisen jetzt nach München, mieten dann einen Raum, stellen sich Mikrofone auf. Das kostet halt Geld. So, ne? Und das ist ein Risiko. Und aber dann im Nachhinein zu sagen, so, ey, das hat funktioniert, das war das Geld wert, das war super. Das hören die Menschen auch, diese Qualität, ja. Und das macht dann auch, das macht den Unterschied zu Projekten, die dann halt ausschließlich im Studio am Computer entstehen.
Nimmst du deine Auftraggeber, sag ich jetzt mal, nimmst du die in dieser Faszination mit? Also steckt es an?
Auf jeden Fall, weil ich sozusagen versuche ja auch immer zu argumentieren, warum ich mich eben nicht ausschließlich an den Computer setze und dann loslege und warum das dann halt irgendwie nicht an 2 Tagen erledigt ist, sondern halt auch mal irgendwie das 5-fache an Tagen beanspruchen kann. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber trotzdem, es ist schon eine Art Manufakturgedanke. Man möchte seine Auftraggeber und Geberinnen an die Hand nehmen und sagen, sag mal, hörst du das auch? Kannst du dir nicht vorstellen, wie cool das ist? Sie können auch gerne mitkommen. Wir haben nämlich die Idee, dass wir da, jetzt spinne ich mal rum, so, da gibt es jetzt irgendwie einen Heizkessel, ja, von einem Heizkesselhersteller und der soll auf einer Messe gezeigt werden. Ja, und also wie geht man jetzt damit um? Da kann man natürlich jetzt irgendwie 2 Lautsprecher hinstellen und halt irgendwie beeindruckende Sounds aus der Science Fiction Library einspielen. Die sind catchy und oder irgendein Firmensong und ja, das kann man machen. Ja. Und ich hätte jetzt gedacht, okay, also wo werden diese Heizkessel produziert oder mit welchen Maschinen funktioniert das oder welche Materialien stecken da drin? Und dann sozusagen diesen Prozess auf den Grund zu gehen, also die Kunden auch so kennenzulernen, dass man erstmal versteht, was die da eigentlich machen. Ja? Weil das ist echt cool, was die da machen. Davon leben die und das machen die ganze Zeit. Die ganze Power geht in die Entwicklung und den Verkauf dieser Produkte. Und das muss ich ernst nehmen. Und weil ich unsere Arbeit auch ernst nehme, versuche ich das zusammenzubringen. Das ist natürlich ein Spagat, aber das ist eigentlich das Spannendste überhaupt. Ja? Wie kommt man an Menschen ran, die eigentlich Ingenieurinnen und Ingenieure sind, Marketingmenschen, so wie kann man denen dann erklären, warum man dann plötzlich da so anfängt, experimentell in die Werkhallen zu gehen und Aufnahmen von den Schweißrobotern zu machen und das eben nicht mit einem Mikrofon, sondern mit 4 Mikrofonen. Und wenn die Kunden und Kundinnen das verstehen und sich darauf einlassen, dann entstehen da wunderbare Dinge. Ja, also ich kann mir eigentlich zu allen Produkten was vorstellen, weil da steckt ja immer eine eigene Geschichte dahinter, die erzählt werden will. Und wenn man dann so umgeht, vielleicht erstmal auch, wie du das machst, ja, mit, also so ein journalistischer Ansatz, das Dokumentarische, das Beobachten und dann daraus eine Message formt, ja, sich die Marke anschaut und sagt so, was wollen die jetzt da erzählen? Wie cool ist denn diese Schweißnaht, ja, und das zu transportieren, das ist der Hammer. Da bin ich dabei, sofort, ja. Das ist eigentlich, das ist die Challenge. Das ist dann auch die Kunst.
Und gleichzeitig eigentlich nur ein Gestaltungsprozess. Ne? Es geht um die Messe und es geht darum, einen Heizkessel auf der Messe zu zeigen.
Ja, aha, gut, aber ja, aber das hat natürlich auf der einen Seite was mit Wertschätzung zu tun, ja, also dass man dem Produkt oder einem Vorgang oder was einfach eine gewisse Achtung entgegenbringt, weil eben so viel dahinter steckt. Viel Aufmerksamkeit, viel Neugier. Es ist ja tatsächlich so, dass durch solche Geschichten werden ja auch, also wenn man jetzt im Produktthema bleibt, gilt aber auch für Ausstellungen, das ist natürlich unverwechselbar, das ist einmalig, ja, also es ist nicht austauschbar. Und das macht's ja so besonders. Wenn du jetzt so auf deine Arbeit schaust und einfach mal, keine Ahnung, guck einfach mal 10, 20 Jahre weiter, wissen wir alle nicht, was wir in der Zeit tun, aber gibt's irgendwie, hast du so einen Auftrag, irgendwas, was dich so antreibt, wo du sagst, da willst du noch hin oder etwas, wo du sagst, das will ich unbedingt noch machen, ja, keine Ahnung.
Also genau, das ist, was ich unbedingt machen will, ist eben noch mehr eigentlich über die Welt zu erfahren, der ich da so nicht so nahestehe. Also sozusagen diese Konstruktions- und Ingenieurskunstwelt, die Welt der Herstellung, eigentlich das, was immer weiter verschwindet und immer auch immer digitaler wird. Aber das ist okay. Aber so, also mein Traum ist es da eigentlich so, diese Arbeit und diese Gedanken auch zu verklanglichen und auch erlebbar zu machen. Und räumlich. Also jetzt nicht in 30 Sekunden Industriefilm, ja, in dem man dann halt einen Schweißroboter hält, sondern sich da wirklich gestalterisch mit auseinandersetzen. Ja. Also da ein cooles Projekt draus zu machen und eben, ja, das halt mehr oder weniger immer wieder und immer wieder verschiedene neue Kunden und Kundinnen und Ausstellungen. Die bringen ja auch immer neue Herausforderungen mit sich, weil sich auch die Wahrnehmung und die Ansprüche ändern und das Budget ändert sich. Und also ich möchte eigentlich diese Projekte, wie ich sie mache, eigentlich immer weitermachen. Das macht riesengroßen Spaß. Solange ich oder wir diese Gestaltungsfreiheit haben, was passieren wird, ist natürlich, dass Sounddesign immer automatisierter wird. Dass irgendwie Programme, die sich sozusagen der künstlichen Intelligenz bemühen und rühmen, einen Film vertonen können, das funktioniert jetzt schon. Ja, dafür braucht man keine Sounddesigner mehr. Aber wofür man halt Menschen braucht, die sich mit Sound und der Wirkung von auditiver Kommunikation auskennen, ist eben, wie kann man Geschichten, die erzählt werden wollen, stets neu und interessant fassen und eben für die Ohren aufbereiten. Und das wird ja nicht enden. Da schafft auch keine künstliche Intelligenz, die das vertonen kann, etwas. Also das ist natürlich ein Thema und das ist auch spannend. Aber letztendlich ist künstliche Intelligenz ja ein statistischer Prozess und wird immer irgendwie bei einem Durchschnitt bleiben, ja, einem Wahrnehmungsdurchschnitt, der uns Menschen irgendwie anspricht. Aber er wird uns eben nichts vom Hocker hauen, er wird uns nicht vom Stuhl hauen. Das behaupte ich, können eben dann doch nur wir Menschen. Also an dieser Speerspitze möchte ich eigentlich weiterarbeiten. Ja. Das ist super challenging, aber auch, also sehr herausfordernd, aber auch gibt alles zurück. Ja. Wenn dann sozusagen die Kunden und Kundinnenseite damit zufrieden sind und eben dieser Funk überspringt, so, ja, Herr Kuhlmann, wir vertrauen Ihnen, machen Sie das. Ja, und dann klingt das, ja, das ist perfekt, das ist gut so. Das ist, mehr brauche ich gar nicht.
Das war jetzt ein ganz, ganz schönes Schlusswort, weil ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Deshalb sage ich jetzt einfach mal für alle, die jetzt neugierig geworden sind, hoffentlich, wir stellen ganz viele Links natürlich auf die Seite und auch zum Podcast, zu Max. Da ist dann auch der Vortrag auf jeden Fall verlinkt, von dem ich vorhin gesprochen habe, auf der IFA, ist nämlich auch ganz spannend. Aber auf deiner Seite sieht man ja auch die Vielfalt und diese Unterschiedlichkeit der Projekte auch. Ja, also es ist total spannend, da einfach mal so ein bisschen rumzustromern auf deiner Seite. Und ich bedanke mich an dieser Stelle jetzt einfach mal für dieses schöne Gespräch. Ja, wir halten die Ohren offen, hören vielleicht einfach mal ein bisschen genauer hin und vor allem auf das, was du machst. Genau, wir werden dich verfolgen, Max. Genau.
Ja, vielen Dank, Anja. Ja. War ein schönes Gespräch.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.